Hallo, lieber Jens. Sei herzlich gegrüßt. Wo sitzt du gerade?
Ich sitze im Atelier. Im Atelier, was jetzt unser Homebase von Hardvent ist. Und jetzt haben wir uns überlegt, weil das, ja, wie soll ich sagen, Christian sagte schon, der mir da hinten gegenüber sitzt, der sagte, eigentlich müssten wir das Hardvent Studio nennen, weil so eine Agentur, wie wir sie hatten, ist es nicht mehr.
Nee, ihr habt euch stark verkleinert. Ich war ja letztes Mal zu Gast bei dir im Atelier, da haben wir die letzte Folge gemacht von MacUp. Und jetzt seid ihr inzwischen umgezogen und ja, einfach mal die Frage, wie habt ihr euch eingelebt?
Also wir haben uns super eingelebt. Das fühlt sich mittlerweile an, als seien wir seit Jahren hier. Das ist ganz komisch. Also nicht seit Jahren, das ist natürlich das völlig übertrieben, aber das fühlt sich sehr, sehr selbstverständlich an. Passt auch zu uns.
Passt zu euch.
Ich hatte ein bisschen Sorge, war mir da gar nicht so sicher und hatte dann so auch ein banges Gefühl, als Katharina und Christian dann hier aufschlugen und auch Sönke. Und dann habe ich gedacht, so, oh, hoffentlich finden die das gut und habe dann, glaube ich, auch viermal nachgefragt. Aber alles gut, alles gut. Christian kannte es vorher schon, der hatte ja hier auch Netzwerk installiert und Katharina, die kam hier, glaube ich, recht frisch rein und fandst du gut, Katharina, oder?
Ja, hat gesagt, ja. Ja. Entgegen anderer Folgen, die wir auch remote gemacht haben, Jens, können wir uns heute nicht sehen, weil ich eine neue Aufnahmesoftware einsetze, die noch keine Kamerafunktion hat. Dies nur zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Deswegen frage ich auch, wo du jetzt sitzt. Und wenn du im Hintergrund mit der Kollegin sprichst, die kann ich natürlich nicht sehen, aber schöne Grüße von hier aus. Ich hoffe, sie ist nicht zu abgelenkt, wenn du jetzt podcastest.
Nee, sie wechselt jetzt auch ins Homeoffice. Perfekt getimed. Dann sind wir in kleiner Runde gleich zusammen. Christian, der zieht durch bis heute Abend und Katharina macht Homeoffice.
Ja, schön. Also drei Menschen seid ihr da im Atelier?
Nee, Sönke gehört auch noch dazu. Wir sind also zu viert. Und aktuell und dann noch Verena und Anja, die das Thema Finanzen Controlling machen.
Ja, auch nicht ganz unwichtig, ja, in diesen Zeiten. Nee, überhaupt.
Und dann gibt es auch noch Agnieszka, die macht bei uns das Thema so Bewegtbild, Videocut, so ein bisschen Social Media, Instagram und das ganze Zeug. Und hat da so filmisch wirklich so eine Passion. Und die ist aber zurzeit in den USA.
Ah ja, und jetzt muss ich aber nochmal fragen. Vorher habt ihr mit Blick auf die Elbe und Blum und Voss gearbeitet, also auch eine richtige Adresse gehabt. Wie ist denn das jetzt so an einer vierspurigen Straße, an einer vierspurigen Ausfallstraße in Hamburg? Ein bisschen wie ein gefühlter Abstieg?
Habe ich erst gedacht, dass es das sein würde, aber ich habe ja selber dieses Atelier, als hätte ich irgendwie vor 3 Jahren so eine Ahnung gehabt, nicht nur einfach bezogen und mit Farbe vollgekleistert, sondern habe hier die Fußleisten abgeschliffen und dann so Staubleisten davor gesetzt, alles gestrichen, gespachtelt und schick gemacht und dann auch so Lichttraversen eingebaut und hatte, das war so im Corona-Jahr 1 und habe gedacht, ja gut, Jens, was du hier machst, das ist auch wieder für die Tonne, das braucht kein Mensch mehr, wenn du hier ausziehst. Und dann habe ich zwischendrin gedacht, ja, wenn das so weiterläuft wirtschaftlich da draußen, dann ziehen wir alle mal ins Atelier, weil dann brauchst du eine richtig große Agentur überhaupt nicht mehr. Ja. Weil zum einen die Kunden sind ja gar nicht mehr vorbeigekommen, da musst du dich auch wirklich fragen, wofür haben wir 2 Besprechungsräume mit Blick auf die Elbe, das haben wir immer alles gemacht, um auch ein Herz zu machen, Kunden zu gefallen oder zu beeindrucken und eine Firma von Welt sein zu wollen. Ne? Und dann haben wir ja auch international gearbeitet, also zumindest mal im europäischen Raum für große Konzerne und da passte das auch alles zusammen und naja, und jetzt sind wir halt hier und es ist überraschenderweise für mich gar nicht so eine ganz große Umgewöhnung. Aber ich habe eine Sache gehabt, die war echt heikel. Da hatte ich auch richtig mit zu kämpfen. Wenn du über viele, viele Jahre, eigentlich über Jahrzehnte was aufbaust und das auch visuell dokumentierst durch Räumlichkeiten, Möbel und sowas, also das Ganze materialisierst, weil du willst ja auch die Veränderung und deinen Erfolg irgendwo, den willst du ja auch sehen können. Ne?
Ja.
Eigentlich kleidet man so einen Stand, den man für sich meint, erreicht zu haben, den kleidet man ja auch ein. Und sich davon zu verabschieden, also das alles hinter dir zu lassen und zuzusehen, wie Christian, ich hätte es auch nur Christian machen lassen, wie Christian seine Kreissäge an einen Ray and Charles Eames Konferenztisch gesetzt hat. Ne? Krass. Ja. Das war krass. Und dann dreht er sich, während er sägt, dreht er sich sehe ich noch zu mir um, weil ich anscheinend so ganz erschrocken gucke und meine, oder doch nicht.
Ja, Jens, jetzt hast du schon sehr schön gespoilert und deswegen schiebe ich jetzt mal kurz die Anmoderation für die neue Folge dazwischen. Also, herzlich willkommen bei Episode 19 von MacUp. In dieser werden Jens, Mac und ich über ein Thema sprechen, das viele Menschen beschäftigt, gern auch mal in dieser Jahreszeit. Es geht nämlich ums Aufräumen. Jens hat das allerdings nicht in seinem Kleiderschrank oder bei sich im Keller gemacht, sondern in den Büroräumen seiner Hamburger Agentur Heartbrands. Insofern bin ich gespannt, wie das funktioniert hat und hoffe persönlich heute einige Strategien und auch vielleicht kleine Hacks und Praxistipps zu erfahren, wie man besser aufräumen kann. Mein Name ist Jan Schütte. Ja, Jens, ich hoffe, die Kreissäge war nicht zu sehr im Einsatz, aber sag mal, warum war denn das große Aufräumen jetzt dran?
Weil wir wirtschaftlich ins Rutschen geraten sind und das im Grunde schon seit 3 Jahren tun und weil wir konnten auch gar nicht anders als ins Rutschen zu geraten, weil rückblickend wüsste ich jetzt auch überhaupt nicht, was ich vor einem halben, vor einem Jahr oder 2 oder 3 Jahren hätte besser machen können oder besser wissen sollen. Hätte ich rückblickend zu den jeweiligen Zeitpunkten, hätte ich es einfach nicht besser wissen können. Ganz einfach. Ich habe Inflation nicht kommen sehen, ich habe Zinssteigerungen nicht kommen sehen, ich habe den Ukraine-Krieg nicht kommen sehen. Ich habe auch nicht kommen sehen, dass eine Corona-Geschichte im Grunde eine ganze Wirtschaft platt macht oder stilllegt oder den Menschen quasi die Motivation raubt. Das habe ich alles nicht kommen sehen und rückblickend hätte ich auch nicht, wüsste ich nicht, was eben besser zu machen gewesen wäre. Und in der Folge habe ich mich dann eben so unternehmerisch verhalten, wie ich mich verhalten habe und immer schön so das nächste Jahr oder das kommende Halbjahr oder sogar die einzelnen Monate ökonomisch betrachtet und bewertet und habe dann gedacht, naja gut, das wird so in die und die Richtung gehen und dann halbierte sich das in der Folge irgendwie von Jahr zu Jahr. Und nicht, weil wir Kunden verloren hätten im großen Stil oder Kunden verschwunden wären, sondern weil unsere Kunden im Verhältnis viel, viel weniger Invest betreiben. Und das führt uns dann auch eben oder bringt uns dazu, uns jetzt auch reduziert haben zu müssen.
Also ihr seid wirklich räumlicher umgezogen und klar, ihr habt eine Riesenfläche gehabt dort genau. Am Hafen und insofern war das auch materiell einfach schon mal wahrscheinlich eine Notwendigkeit, da mal ein bisschen durchzugucken. Ne? Wie haben wir uns das vorzustellen? Also war das irgendwie so ein langfristiger Plan mit jeden Tag so und so viel aufräumen oder wie seid ihr das vorgegangen?
Ja, also wir haben das über längeren Zeitraum gemacht, auch weil es sich einfach anbot, nach 37 Jahren Agenturgeschichte, da mal zu sagen, da gibt es doch bestimmt Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Ne? So, Promotion-Sonnenschirme aus den 90ern oder so.
hatten das kommt nochmal wieder.
Hatten wir auch eine Kollegin, die hat dergestalt reagiert auf, wir haben kein Fotokopierpapier mehr. Und dann hat die bestellt und das ist so ein bisschen wie die Lebensmittelbevorratung auf einem Cruise-Liner. Da wird natürlich das mit dem jüngsten MHD wird immer als erstes gegriffen, weil das wird nämlich als letztes irgendwie eingeräumt und hinten kippen die Lebensmittel um. Das hat ja dazu geführt, dass der Bruder eines ehemaligen Mitarbeiters von mir mal so ein Pallet-Handling-System für Cruise-Liner entwickelt hat, was dazu führt, dass sie ihre Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen müssen. Naja, lang könnte ich viel drüber erzählen.
So, und jetzt hast du noch ein paar Euro-Paletten Kopierpapier auf eBay verkauft, oder was?
Nee, wir haben das Glück gehabt, dass wir erstmal im alten Objekt einen großen Raum im Keller erstmal weiter nutzen konnten oder können. Und dann haben wir richtig aufgeräumt, unnötige Regale, in denen überflüssige bis sinnlose Dinge standen. Die haben wir entsorgt. Zwischendrin dann auf den Parkplätzen in der Tiefgarage irgendwie gesammelt. Und dann bin ich zum Recyclinghof gefahren. Und das haben wir in Chargen gemacht, sodass wir am Ende sogar ohne Umzugsunternehmen umgezogen sind. Was irre Geld gespart hat. Ne?
Ja. Gib uns mal eine Vorstellung von den Volumina, die ihr da rausgeschaufelt habt.
Also ich würde mal sagen, ich bin ganz entspannt im Gesamtzusammenhang. Das hat sich aber länger hingezogen, ne?
Ja.
Ich bin bestimmt 20, 30 Mal beim Recyclinghof gewesen.
Premium, Stammkunde.
Ja, nee, das war dann so, dass an der Feldstraße, da gibt es ja auch so einen kleinen, feinen Recyclinghof mit netten Leuten. Und die haben mich schon gar nicht mehr nach meinem Personalausweis gefragt, sondern nach dem Motto, kommst du überhaupt aus Hamburg? Das machen die da ja. Und als ich mal warten musste, haben sie gedacht, du, pass auf, dann kommst du so lange mit, trinken wir einen Kaffee. haben sie mich eingeladen, Kaffee zu trinken, und dann saßen wir da irgendwie auf so zwei Klappstühlen, die eigentlich recycelt werden sollten. Die waren aber ganz gut. Und dann haben wir da so gesessen und gequatscht, bis der in EDV wieder im Gange war, ne? Weil ich wollte irgendwie mit Karte. So, so weit ist es dann, ne? Und dann so, Mensch, du bist ja häufiger hier, ist ja schön, jetzt quatschen wir mal.
Ja, das hat man nicht so oft, ne? Bei den Recyclinghofleuten. Da gibt es ja auch so ein paar, die so eher so ein bisschen unfreundlich sind.
Ja, ja, aber das hatte so die, also da musst du bei Gucci viel Geld ausgeben, bis die mal sagen, komm, wir quatschen mal. und da habe ich also ordentlich was weggebracht. Und einmal hatten wir einen Transporter so richtig randvoll gepackt. Dann habe ich gesagt, ja, ich fahre eben mal zum Recyclinghof und bin dann gleich wieder da. Und dann war ich da länger, weil ich weiß es nicht genau, aber ich habe so eine Schrittmessuhr, ja, von Garmin, also für die Leute, die irgendwie versuchen, sich fit zu halten.
Kleiner Werbeblock,
oder noch, Garmin. Ja, Garmin. Oder noch, versuchen, noch fitter zu werden. Und die schoss die ganze Zeit so Feuerwerke in die Luft, und dann hatte ich am Ende des Tages, ich glaube, 35.000 oder 36.000 Schritte, weil ich nämlich wie so ein kleiner Iltis über den Recyclinghof geschossen bin, um hier einen Kronkorken sachgerecht zu entsorgen. Und ich hatte dann noch so
Elektroschrottcontainer 4.
Ja, die hatten so das Ding von 1 bis 14, das ist am Rondenberg.
Das, ja, da würde ich auch mal.
Ja, 1 bis 14, und dann schaffst du es ja nicht, dein Transporter so voll zu laden, dass das schon irgendwie gruppiert ist,
ja,
was du recyceln willst, sondern dann nimmst du so drei Gestänge von irgendeiner Promo-Fahne. mit denen rennst du dann, mit den drei Stängeln rennst du dann zu 14. Die Ummantelung, die gehört dann in Restmüll, das ist dann die 2. Und neben dir steht so ein orange Befragter, der irgendwie einen langen Abend hatte. Und
der das Ganze filmt.
Nee, der filmt das nicht, sondern der steht da wie so ein Verkehrsmännchen und erklärt dir immer, wohin du mit was zu laufen hast.
Ja, hast du schon mal bei TikTok geguckt, ob es da nicht doch schon viral geht?
Das war wirklich so die Variante. Vorsicht, Kamera. Und ich war da ganz brav dabei, weil ich also auch in Sachen so Nachhaltigkeit und Recycling also echt so ein persönliches, so ein Fable habe. Aber da war ich fix und fertig.
Ja, das ist ein schöner Fitnessparcours.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja dann auch trickreich, weil du denkst dann irgendwie so nach einer halben Ladung, du hast dann so verstanden, wo was hinkommt, ja, und dann hast du so drei Batterien in der Hand, weil du die wolltest einfach natürlich, das kannst du ja auch nicht machen, in den Hausmüll tun oder sonst wohin.
Dann
rennst du unten da zu den Elektroleuten, dann sagen die dir aber, nee, damit musst du aber nach oben, das ist bei den Kronkorken.
Ja.
Dann kommt Treppensteigen noch dazu, du kennst ja Rondenberg.
Ne? Also ich finde, das ist ja eine segensreiche Einrichtung, diese Recyclinghöfe, aber manchmal hat man dann auch so Schockerlebnisse, dann bringst du da irgendwas hin. Ich habe neulich mal einen alten Sonnenschirmständer, der so aus Marmor ist, und dann bringst du den da hin und dann sagt er 27,50. Und dann schüttelst du dich und denkst, das kann jetzt nicht angehen. Also ist alles hier umsonst. Und das Ding kostet jetzt 27,50, und das ist ja eigentlich sogar was wert, ne? Da musst du dafür zahlen, da habe ich dir wieder mit nach Hause genommen.
Ja, und du zahlst 27,50 und die verkaufen das unterhand für 50 an irgendein Bildhaueratelier, weil dieser Carrara-Block dann doch teuer wäre, wenn man ihn bestellen würde.
Ja. Ja, also einige Fuhren.
Einige viele,
ja. Einige viele Fuhren. Und sind da noch irgendwelche Sachen denn zum Vorschein gekommen, wo du sagst, oh, wow, das habe ich ja schon lange gesucht und endlich wiedergefunden?
Ja, habe ich nicht gesucht, aber fand ich ganz gut, weil ich war zu Hause, habe gedacht, oh, wir bräuchten mal eine Spülbürste. So viel kannst du ein Leben lang nicht spülen, was wir an Spülbürsten haben. Und zwischendrin war hier in Großborstel auch mal so ein Sommerflohmarkt. Da guckten die von links und rechts und schräg gegenüber echt neidvoll auf unseren Stand, weil ich da echt was zu verkaufen hatte.
Ja, klar.
Zeug, ja.
War ganz gut.
Also. Sandra sagte vorher noch, ja, aber auf dem Flohmarkt, da kriegt man doch kein Geld und so. Und dann habe ich gedacht so, naja, warte mal. Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein Viertel Sommerurlaub irgendwie eingenommen. Das war nicht schlecht.
Ja. Hast du irgendwas weggeschmissen, wo du jetzt schon gedacht hast, oh Scheiße, das hätte ich mal lieber behalten? Gibt's nee. Ja manchmal, ne? Dass man dann
ja,
denkt,
hab, so, man ist so einen Rausch. Mantel, ich habe mal so einen alten Mantel weggegeben, so einen Ledermantel. Den habe ich selten angezogen, an den denke ich häufiger zurück. Und das gibt ja manchmal so Sachen, da sagst du aus der Laune raus, nee, brauche ich nicht. Im Sommer und für die Übergangszeit zu schwer oder so. Und dann gibst du den weg und dann bedauerst es doch dann aus irgendeinem Grunde. Aber ich habe bis dato überhaupt noch nichts bedauert. Also ich habe mich zum Teil ein bisschen erschrocken, weil so eine, ich sag mal, so eine Leuchte Tolomeo, so ein Alu-Ding, Tolomeo heißt, weil es so umgedreht ein bisschen aussieht wie ein Blumentopf. Und das kostet dann im Einkauf irgendwie fast 300 oder 350 Euro, glaube ich. Und dann verkaufst du das irgendwie über ein Auktionshaus. Hat es drei Durchgänge, ne, bei einem Mindestpreis pro Stück von 20 oder 50 Euro und dann setzt du das dann auf ganz nach unten auf Null, damit es überhaupt weggeht. Ne? Hm. Also das tut ein bisschen weh, aber dass die Dinger weg sind, bedauere ich nicht.
Okay.
Aber die Eames-Tische, ich weiß nicht.
Ja, das muss ich nur erzählen. Was war das jetzt hier mit dem Tisch und der Kettensäge? Oder der Kreissäge?
Naja, also wir hatten so einen, ich würde mal sagen, 6,50 Meter oder 7 Meter langen Konferenzraum in der Gebäudeecke mit großen Scheiben mit Blick auf Dock 10 von Blohm und Voss, also rechts der Fischmarkt, geradeaus, also das Wasser von Blohm und Voss, also schon sensationell. Irgendwie jetzt auch nicht mehr, weil wir haben es ja 19 Jahre gehabt, ne? Und irgendwann ist es dann auch egal und dass wir diesen Konferenzraum haben, nicht mehr haben, ist mir auch Schnuppe. Aber da stand eben dieser Tisch drin und den hatten wir auch in der kleinen Variante für einen kleinen Konferenzraum. Und das auch schon seit 25 Jahren. Das sind halt so Dinger, die da überlegst du dir dreimal, ob du sowas kaufst. Profilierungsproblem. Und dann hatten wir so schöne Tonet-Freischwinger in Leder bezogen dazu. Ja, und die standen da über 2-3 Jahre. Wir haben, glaube ich, zweimal einen Kunden da gehabt.
Ja, einmal war ich, glaube ich, zum Workshop für einen Podcast.
Ja, genau, so in etwa. Und wenn ich mal mit so Kunden rede, dann sagen die, ja, nee, machen wir Team.
Ja.
Naja, und dafür hatten wir diese ganze Pracht. Und dann ist jedenfalls Christian hingegangen, nachdem wir da so standen und überlegt haben, was wir machen. Er hat gesagt, ja, klein schneiden. Ne, weil wir eben auch gemerkt haben, es macht gar keinen Sinn, diese großen Tischplatten einzulagern, weil die wahrscheinlich auch bei einem Transport ohne Profis total beschädigt werden. Also ich hätte für den Transport irgendwas zwischen 500 und 800 Euro bezahlen müssen, ne? Und dann das Einlagern in ein entsprechendes Lager, das kostet dann auch monatlich Geld und die waren auch ultra schwer. Kriegst du nicht in den Fahrstuhl, musst du über das Treppenhaus abtransportieren. Also eine blöde Sache, und damit irgendwie die irgendwie zu verwahren. Und dann kam Christian mit seiner, also hier für die Geschichte war es eine Bosch-Kreissäge. Ja, Christians Bosch-Kreissäge hat sich dann der Platten angenommen und einmal längs durch das schiere Holz durch. War ich aber auch ein bisschen erschrocken, weil diese lumpig teuren Dinger, das war ja innen drin Spanplatte, das war ja nur furniert, ne?
Echt?
Oh, wow. Ja, Sauerei. Ja. Und da war ich auch sauer. Da habe ich gedacht, so, ihr habt es nicht besser verdient, ihr Mistdinger.
Okay,
also. Die Tischgestelle haben wir behalten, weil die sind so aus Aluminium auch ganz gut und da kann man auch mal irgendwie so eine eckige Tischplatte irgendwann mal draufschrauben. Die waren ja auch so oval, ne?
Ja.
Aber da kannst du auch eine eckige Tischplatte draufschrauben und dann wird das vielleicht für uns. Ist auch gut weggestaut. Ja.
Und sag mal, so methodisch, ne, würde ich nochmal nachfragen. Wenn man so jetzt mit mehreren Leuten so aufräumt, da guckt man ja mal anders auf die Sachen. Der eine findet das wichtig, der andere das. Gab es da irgendwie so, deswegen fragte ich vorhin nach einem Plan. Oder ich habe nochmal geguckt, so ein bisschen, es gibt ja so eine Aufräumpäpstin, ne, die Marie Kondo. Mhm.
Hat meine Frau auch gelesen, seitdem rollt sie die Bettwäsche und das nimmt aber mehr Platz ein, als würdest du die Piano legen. Ne? Also ist die Schublade vom Bett mittlerweile auch zu klein für die ganze Bettwäsche.
Ja, also nach so einer Methode.
Das würde ich aber nie erwähnen. Ne? Ja. Erzähle ich auch niemandem. Kriegt auch keiner mit, wo ich es jetzt hier sage. Ne?
Nein, so gut wie niemand, glaube ich. Ihr seid schon strukturiert vorgegangen, aber so ein bisschen Freestyle war es auch, ne? Nee.
Wir sind systemisch vorgegangen.
Systemisch, den Ausdruck habe ich gesucht.
Wir sind nicht mit einer Struktur vorgegangen, also wir haben jetzt nicht gesagt, das machen wir so und so und so und so, ja. Sondern wir haben angefangen mit den Dingen, die ganz naheliegend waren. Beispielsweise den Schrank hinterm Empfang aufräumen, ja? Und dann die ganzen Stifte, Notizzettel, diese Post-its und weiß, was da nicht alles ist, Verbandszeug und so weiter, das aufzuräumen. Und dafür haben wir etwas gemacht, was ganz, glaube ich, ganz schlau war, und das ist ein echter Tipp. Wir sind zu IKEA gegangen, beziehungsweise ich durfte da hinfahren, auch mit den Leuten bei IKEA bin ich jetzt auf Du, und habe diese Klarsichtboxen besorgt, die besser sind als aus dem Baumarkt, ne? Also wirklich, ich muss an dieser Stelle für IKEA echt meine Lanze brechen. Und dann konnten wir vieles des Zeuges, was wir hatten, in Klarsichtboxen verstauen. Und dadurch hatten wir im Vorbeigehen jederzeit während dieser Räumaktion, die sich ja über Wochen hinzog, einen klaren Überblick, wo ist was drin und was stelle ich wohin.
Ja, sehr schön. Also der erste Hack.
Wie bündel ich das?
Ja, ja, ja.
Also das ist erstmal eine saubere Entscheidung. So dass man auch das Gefühl hatte, man kriegt selber auch eine Regie. Also sprich, wenn du irgendwo wieder Stifte in der Hand hattest, dann wusstest du ganz genau, da vorne in die Box mit den Stiften, da kommt das rein. Und das auch, weil du es im Vorbeigehen ja gesehen hattest. Wenn das jetzt wieder so eine geschlossene Kiste gewesen wäre, dann hättest du alle Deckel öffnen müssen und. Ne?
Ja.
Also das haben wir gemacht. Und das ist bei diesen IKEA-Dingen auch so schön. Gut, bei allen anderen Klassikboxen auch so meistens. Die sind schön stapelbar, die kannst du gut ineinander schieben, die nehmen nicht viel Raum ein, und mit so einem ollen Kombi vom BMW, wie ich ihn habe, kannst du davon Unmengen in einer Fahrt transportieren. Also das war ganz gut. Ne? Und du musstest nichts zusammenbauen. Schlaue Sache, fand ich.
Wie viele Boxen hast du gekauft?
Oh, echt viele. Ordentlich viele. Nicht zu viele jetzt, aber ordentlich viele. Ja gut, das macht ja keinen Sinn jetzt. 3 Kubikmeter Toilettenpapier in IKEA-Dockboxen. Die haben wir dann schon in den Kartons gelassen.
Ja, ja.
Und Kopierpapier umzuschichten da rein ist natürlich auch nicht so sinnvoll, weil wenn du so eine Box voll machst mit Kopierpapier, dann wird die auch so schwer. Du kennst ja dieses Problem mit den Bücherkartons. Ne?
Ja.
Hast alles verstaut, kannst kaum mehr heben. Und das haben wir gelassen. Die Papiere, die haben wir so in Stapeln gelassen. Aber dann gibt es natürlich ohne Ende Besteck, weil wir hatten früher ja auch so Happy-Hour-Veranstaltungen in der Agentur. Da meintest haben, ohne Ende Gläser und solche Sachen.
Ja, eine Menge, was da zusammenkommt. Du hast gesagt, 30 Jahre Agenturgeschichte aufgeräumt. Ne?
Was ahnst du, wie viel Kleberollen wir zusammengetragen haben? Wurde ja immer gleich neu bestellt. War es keine Kleberolle mehr, zack, sofort irgendwie bei Stables eine Bestellung abgesetzt. Und also man mag mich gerne anrufen, wenn es darum geht, zu Hause mal streichen zu wollen oder 42.000 Pakete zu versenden. Alles, wir haben alles da.
Okay, super. Deine Adresse und Telefonnummer schreiben wir dann in die Shownotes. Ne? Mir ist in der Vorbereitung eher wie durch den Kopf gegangen, weil du bist ja nun bekanntermaßen auch der Malerei sehr zugetan. Und in Anlehnung und Erinnerung an den großen Mike Krüger, die Frage, ist das Kunst oder kann das weg, ist mir da durch den Kopf gegangen. Und da habe ich mich gefragt, wie oft kam ein Kollege oder eine Kollegin um die Ecke, die gefragt haben, sag mal Jens, was ist denn hiermit?
Naja, du sammelst viele Dinge, die wertvoll sind. Erstmal natürlich an, weil du sagst, wahrscheinlich könnten wir es nochmal gebrauchen. Aber um ein Beispiel zu nennen, wir haben so eine Ringelmaschine, so elektrisch, die kann richtig was. Die nutzen wir gar nicht. Wir machen so ein Datenstäbchen in die Hand, ne? Und dann ist gut.
Ja.
Diese ganzen Booklets, die verschwinden auch sofort im Papiermüll irgendwann und ärgerlicherweise dann noch mit Metallspiralbindung. Also das lassen wir schon seit ganz, ganz lange, aber natürlich ist so, tut es erstmal weh, so eine teure Anschaffung wegzugeben. Und deswegen haben wir die zum Beispiel noch im Keller gelagert, weil tatsächlich könnte man nochmal brauchen. So. Aber ich will auch Folgendes hinaus, weil wir über Systemik vorne sprachen. Wenn du sagst, ich ziehe am 31.03. aus und du fängst dann 4 Wochen vorher an, dann bist du kaum in der Lage, in dieser, weil es wirklich ein Akt ist, du bist kaum in der Lage, so viele Entscheidungen. Deswegen war bei uns jetzt etwas passiert, was ich für unbedingt weiterempfehlenswert halte. Ganz früh damit anfangen, also wirklich in dem Moment, in dem man sagt, ich ziehe um, muss man anfangen auszumisten oder die Sachen zu sortieren, zu ordnen, weil dann nimmt man weniger mit in den Umzug hinein, weil man dann wirklich sagt, nee.
Ja.
Und wenn du das vom Zeitfenster zu eng hältst, dann triffst du diese Entscheidung nicht und dann nimmst du das ganze Geraffel mit.
Genau, erstmal mitnehmen und dann sortieren wir dann, wenn wir dann einrollen oder so. Ne? Nicht, das tut man nicht.
Genau, und dann hast du andere Themen, dann musst du so deinen Betrieb wieder in Gang bringen und dann kannst du auch nicht irgendwie im Keller stehen und sagen, ja, von diesen 5 Paar Schwimmflossen brauche ich nur noch 2. Das kriegst du nicht hin und dann sammelt sich das.
Mhm.
Also ist das so Klarsichtboxen, so früh wie möglich anfangen. Und dann ein weiterer Tipp ist, sich unbedingt darauf freuen. Sonst findet man das doof, dass man irgendwie Tage auf dem Recycling.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, man sollte sich darauf freuen und sollte auch etwas für die, finde ich, für die Eigenbelohnung machen, wie wenn man dann umgezogen ist, gleich am Anfang alles dafür tun, dass es echt nett ist.
Ja. Ne? Ist euch das als Team gelungen, gute Stimmung dabei zu haben oder zu behalten oder zu erzeugen?
Ja, uns ist das Team, das jetzt zusammensitzt, empfinde ich im gegenwärtigen Augenblick jetzt nicht als Verkleinerung, sondern ich empfinde, obwohl wir jetzt weniger sind, das Miteinander tatsächlich, also was das Emotionale und das Arbeiten betrifft, als Vergrößerung. Weil wir haben jetzt die letzten 1,5 Wochen, 2 Wochen sehr viel zu tun. Und das kriegen wir auch alles hin. Das ist auch wirklich erstaunlich, finde ich. In einer absoluten, wirklich großen Zuverlässigkeit und Zuständigkeit. Und das ist also eine Riesenfreude und ich für mich kann nur sagen, dass dieses kleinere Team viel besser ist als vorher das große. Ja, was ist ein Kollege von mir, mit dem ich ganz lange zusammenarbeite, Christian, mit dem ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite, oder Katharina ebenso lange, und Sönke, der ist noch nicht so lange dabei, aber ein äußerst erfahrener, guter, talentierter Art Director. Und wir werfen uns die Dinge so zu und dann weiß auch jeder genau, was er zu tun hat und arbeitet auch eigenverantwortlich. Insofern ja. Empfinde ich die Situation im Moment tatsächlich als Geschenk. Das ist nicht mal wie ein Start-up, so wie ich das mal gehabt hatte, so dann arbeitest du mit Leuten zusammen, die kennst du noch nicht so, dann machst du halt deine ganzen Erfahrungen und dann geht auch vieles daneben und irgendwie kriegst du es dann doch hin. Nee, wir sind hier ziemlich cool drauf, finde ich.
Ja, super.
Empfinde ich so und glaube, das ist bei Christian auch so. Ich gucke gerade da hinten hin, ob der nickt.
Okay. Der nickt. Bin Zeuge. Also zumindest ein Hörzeuge, Ohrenzeuge, wollte ich sagen. Jens, eine Frage, die mir gerade einfiel, wenn man so mit mehreren Menschen aufräumt, ne? Dann hat ja jeder auch eine andere Beziehung zu den Gegenständen und manch einer hat ja gar keine, weil er den Gegenstand sowieso noch nie gesehen hat. Würdest du sagen, wenn du jetzt so, und der eine findet das wichtig und der nächste das wichtig und jeder hat da so anderen Blick drauf, würdest du denken, dass ihr sozusagen dadurch, dass ihr das mit mehreren gemacht habt, auch mehr weggeschmissen habt? Oder gab es dann doch eher so dieses, ach, lass uns das nochmal aufbewahren? Nee, und dann möchte der das. Also in Summe ist dadurch mehr weggekommen, würdest du sagen?
Nee, das war ja anders. Es ging ja gar nicht darum, fast gar nicht, dass man gemeinschaftlich feststellen trennt,
ja.
Sondern das fiel ja dann am Ende in das Ressort eines jeweiligen. Ne? Also Christian beispielsweise ist ja bei uns der Mann auch mit dem Technischen, der da viel tiefer drin ist, viel mehr Ahnung hat. Und da muss ich gar nicht. Und wenn Christian dann sagt, so, So, die Kabel können weg, ja, dann können die Kabel weg. Also dann komme ich gar nicht auf die Idee zu sagen,
okay.
So, ne?
Ja.
Dann redet man allenfalls vielleicht noch darüber, ob man versucht, den einen oder anderen Bildschirm zu verkaufen oder eben auch nö. Aber da hatte ich hatte da gar keine Aktien. Und beim Thema Buchhaltung, Verena hat entschieden, welche Ordner weg. 10 Jahre.
Ja.
Auch da, an der Stelle muss ich übrigens warnen. Nur mal so am Rande, man kann ja irgendwie aus buchhalterischer oder steuerrechtlicher Sicht seit 10 Jahren, glaube ich, entsorgen, außer vielleicht so ein Zeug. Aber das ganze alte Zeug, wie zum Beispiel Bilanzen, das sollte man tatsächlich aufheben.
Okay. Weil
ich kann dazu echt ein Ding erzählen. Als ich mich habe scheiden lassen, das war ja mal Teil eines Podcasts. Da habe ich ja nur durch Zufall, weil ich ja auch immer alles so als schlesischer, wahrscheinlich noch teilstämmiger, Nachfahre schlesischer Auswanderer, bin ich ja auch so einer, der irgendwie mal, nee, heben wir mal auf, können wir noch gebrauchen, habe ich diese ganzen alten finanzbuchhalterischen Dokumente, die habe ich alle behalten.
Ja.
Und als ich dann in die Scheidung kam, konnte ich dokumentieren, dass meine Firma schon vor 14 Jahren, also vor Eheschließung, so groß war, dass man wirklich echt nicht davon reden kann, davon die Hälfte beanspruchen zu wollen. Ne?
Ja.
Also das hat mich am Ende nicht gerettet, davor im Grunde ja pleite zu gehen, aber das hat die Tiefe des Sturzes zumindest in Zahlen etwas gedämpft.
Okay, da haben wir schon wieder den nächsten Praxistipp.
Ja, also so ein Zeug unbedingt behalten,
okay.
Das kann einem, wenn man keinen Ehevertrag hat, irgendwann mal das Leben retten.
Ja, Jens, würdest du im Rückblick sagen, dass du dich leicht von vielen Dingen trennen konntest oder ist dir das schwer gefallen?
Also die ganzen Sachen, von denen habe ich mich total leicht getrennt. Auch von der Location habe ich die Tage nochmal da, habe was mit unserem Untermieter da geregelt. Die haben das schon ausgestattet, gleich geblieben, aber es waren nur andere Tische drin und ich kam da rein und das war gar nicht mehr unsere Agentur, also unsere Agentur war weg, ganz komisch, nur durch das Verändern der Tische war es nicht mehr unsere Agentur und ich habe das auch gar nicht bereut, dass wir die Fläche abgegeben haben und ich habe auch nie gedacht, wenn jetzt diese Konjunkturdelle zu Ende wäre und plötzlich über Gesamtdeutschland verteilt ist, Moment sehr angestrengt. Ich habe nie gedacht so, ja, dann mieten wir wieder so eine Fläche an. Ich bin davon echt befreit. Ne? Mir ist eher so nach...
Reduzieren, nach, ne? Ich glaube, das geht...
Nee, oder? Mehr nach Work, auch nach Workspace. Ne?
Okay.
Und mehr so nach, hier bauen wir eben selber. Oder mir ist mehr ein bisschen so nach Aufgabenfeldern, wie wir sie tatsächlich zu Anfang der Agentur tatsächlich hatten. Also mehr Hands-on, mehr mitwirken, nicht einfach nur Erfüllungsdienstleister am Ende eines Tages, wo man verpasst hat, irgendwie ausreichend. Also das war schon so ein Intrinsischer, da was für die Zukunft verändert zu sehen. Das haben wir jetzt. Das ist ziemlich gut. Aber ich hier zum Thema, was ich vermisse oder ob es schwer gefallen ist, irgendwas so dran zu geben. Ich glaube, ich habe wochenlang oder monatelang tatsächlich mit meinem Ego.
Aha, ne? Sag mal.
Weil du baust sowas auf, du dokumentierst, was du geschafft hast. Du überträgst Status auch auf die Dinge, die dich umgeben. Dein Status beziehungsweise die Dinge dokumentieren deinen Status. Und wenn du das alles aufgibst und du stehst dann irgendwo, ich sag mal, mit Turnschuhen und einer Jogginghose, der Inhalt in dir drin, der ist ja kein anderer. Ne? Aber diese Veräußerlichung, da habe ich mich, in der habe ich mich auch über lange Zeit natürlich verrannt, so als junger Mensch. Und das so ganz aufzulösen und dann zu sagen, so, wir sitzen jetzt hier in so einem kleinen, total sympathisch, muss man sagen, aber in so einem Spot, der mehr so ein Studio ist, so ein Atelier, so ein Workspace, ja, das hat doch ein bisschen gedauert.
Mhm.
Damit so klarzukommen. Aber als wir dann hier alle zusammen saßen,
ja, glaubst du, das ist so ein bisschen, hat so unbewusst ineinander gegriffen, also die Entscheidung, die Agentur zu verkleinern und dann auch diesen Aufräumprozess. Also das ist ja nicht nur ein materieller, also natürlich ist es vorrangig ein materieller Prozess, aber da steckt ja dann auch was Psychisches dahinter, ne? Eine Motivation und vielleicht auch eine neue Sicht auf die Dinge, die dann sich eben materiell so zeigt, dass man sich von den Dingen trennt. Hat das so ineinander gegriffen? Oder ist erst die Entscheidung gewesen, okay, wir verkleinern uns und dann kommt auch das ganze Zeugs weg?
Glaubensanhänger dann doch dahingehend.
Ja, das hast du schon mal gesagt, ja.
Genau, ich bin der festen Überzeugung, dass wir, der Autor oder die Autorin, unsere eigene. Und das ist eine Frage von Eigenkondition. Was um einen oder um einen herum geschieht oder mit einem auch selbst geschieht. Das ist auch gar nicht leicht dahingesagt, weil mir selber sehr, sehr hochschwierig ist und wie aufwendig es erforderlich ist, um Dinge auch geschehen zu lassen. Ja? Das fällt uns als jungen Menschen das ein bisschen leichter, weil so stark ist und auch gleichsam auch gepaart mit, also so stark ist und das und die Erfahrung, dass viele Jahren echt ganz gut oder vergleichsweise gut, und wenn du älter bist, kommt dieses Jahr aber schon mal so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir unsere Welt konditionieren, und ich bin mir auch mittlerweile mit so ein paar Wochen Abstand, also auch Umzug und Jahren passiert, ich bin der festen Überzeugung, dass das auch einem zutiefst inneren Wunsch von mir entspricht, weil ich kann mich daran erinnern, da waren wir mit der ganzen Agentur in Dänemark, da haben wir so eine Gemeinschaftsfahrt gemacht, und ich habe irgendwie gedacht, ich bin da gar nicht wirklich drin. Das ist nicht das, was eigentlich ich mal wollte.
Ja.
Ich habe mehr so das Ansehen gehabt, und das haben wir auch mal im Podcast gesprochen, so mit Menschen zusammenzuarbeiten, gegenseitig befruchten, wo jeder so seine Talente einbringt und mit dem man abends auch gerne noch irgendwie beim Glas Wein zusammensitzt und dann über Ideen quatscht und die Dinge vorwärts entwickelt und das auch vielleicht mit ähnlichen Wünschen oder Träumen, die man so hat. Man könnte doch. Und das habe ich mit diesen Kollegen und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so in der Breite nicht gehabt. Da war ich Jens, und ich war nicht wirklich dazu. Also mich hat ja bis vor einiger Zeit, oder bis auf meinen Kollegen Christian, hat mich noch nie ein Kollege auf ein Getränk oder meinetwegen mal mittags eingeladen, so nach dem Motto, komm, die Pizza zahl mal ich.
Ja.
Ne? Und ich bin auch nie gefragt worden, ja, kommst du abends mit? Oder wir unternehmen. Und ich habe dann immer nur am nächsten Tag mitgekriegt. Ja, alle haben irgendwie was Tolles gemacht, ich war nicht dabei. Und weil ich auch immer so der Chef war, und ich wollte nie Chef sein. Ich wollte immer mit spannenden, tollen Leuten an Projekten arbeiten. Mir tolle Sachen einfallen. War eben.
Was glaubst du, woran lag das? Also du hast ja eben gesagt, so, weil du ja so dann der Chef warst, aber da muss ja irgendwas auch gewesen sein, was die möglicherweise abgehalten hat davon, außer dass du jetzt der Chef warst.
Du wirst ja zum Chef gemacht. Du wirst ja zum Chef gemacht. Also das geht ja so los, du fängst an, dann hast du 3, 4 Leute irgendwann um dich herum, und dann werden das immer mehr, und dann gibt es welche, denen bist du näher, und die dann dazukommen, die sind dann nicht mehr so nah dran, und dann bist du ja als Mensch, das weiß man ja mittlerweile oder schon seit Tausenden von Jahren, ein bisschen in der Lage, mit 5, 6, 7 Leuten zu kommunizieren, und darüber hinaus erreichst du die Menschen in deiner eigenen Umgebung ja gar nicht mehr. Deswegen haben ja auch die Militärsysteme seit der Antike, die haben ja immer diese Kohortengröße, diese Truppgröße bis zur heutigen Bundeswehr, und die sind ja auch nicht wesentlich größer oder gleich groß. Und im Übrigen ist ja auch die ist ja das System des organisierten Verbrechens ja auch ein gleiches. Das sind immer diese kleinen Einheiten. Und weil du darüber hinaus die Leute nicht mehr erreichst, du kriegst es nicht mehr geregelt. Und wenn du wächst, und das habe ich ja auch erlebt, bis 7 Leute ist ja alles gut, dann weißt du wirklich alles, was läuft. Und dann hast du irgendwie 10, 11, 12, 13 Leute und dann plötzlich wird es total anstrengend, weil du eine zweite Ebene brauchst, die dann wiederum Ansprechpartner ist für die dazukommen. Ja, also du musst das so runterkaskadieren. Mhm. Und so, dass du aber am Ende immer kleine Einheiten behältst. Aber du selber als Nummer 1 der Unternehmensgründung und vielleicht Inhaber des ganzen Tempels, du kriegst dann aber nicht mehr mit, was der da im System ganz unten rechts oder ganz ja. Den kennst du vielleicht gar nicht, weiß nicht, wann er Geburtstag hat, welche Vorlieben er hat, du quatschst nicht mit dem und für den bist du, wenn er jünger ist, bist du dann so, auch wenn er erst 35 bist und der 20 oder was, dann bist du für den der alte Onkel, ne? Ah, das ist der Chef, ich war heute mit dem Chef in der Bahn, einem Kunden gefahren, ich durfte die Pappen tragen oder den Beamer anschließen oder was auch immer. Ja, und das war's dann. Und dann, wenn du irgendwo vorgestellt wurdest und dann du eine Agenturveranstaltung hattest, dann gesagt hast, komm, wir sollen auch alle Partner mitkommen. Ja, also du bist der Chef von, ne? Nee, ich bin Jens. Aber du wirst ja auch in dieses Töpfchen gesteckt.
Ja, also das klingt jetzt aber so ein bisschen so, du hast das beobachtet, diese Entwicklung oder diese Distanzierung und die anderen haben was gemacht und so und hast aber, so hört es sich jetzt zumindest an, hast sozusagen da nicht gegengesteuert. Also du bist nicht gekommen und hast gesagt,
geht doch gar nicht.
Ich bin Jens und jetzt würde ich heute Abend gerne mal mit euch losgehen. Übrigens.
Haben wir ja auch gemacht, aber du stehst halt immer daneben und das ist eben so. Und ich kenne ja andere Geschäftsführer von Agenturen. Unternehmen, da ist es genauso. Du bist am Ende nicht, du bist der Kapitän auf dem Schiff und du bist nicht Teil der Mannschaft. Punkt. Und das ist einfach so. Und das ist nicht so, weil man das will, sondern weil auch die anderen letzten Endes oder bestimmte Leute in so einem Team dich dann auch dazu machen. Das geht schon los. Alle können mit dir reden, deine Tür ist die ganze Zeit auf, aber dann plötzlich bürgert sich ein, man müsse mit dir einen Termin machen. Und dann hast du den Termin und denkst, das hättest du mir doch vorhin im Vorbeigehen einfach sagen können. Hm. Weißt du, was ich meine, Jan?
Ich hänge ein bisschen an dem Punkt, also ich habe die Erfahrung nicht, das muss ich dazu sagen, aber ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass man da so eine passive Rolle hat. Das kommt so überein. Also wenn du jetzt 20 Leute hast, dann kannst du plötzlich nicht mehr irgendwie so eine Kultur leben. Also natürlich bist du mit anderen Dingen zu und, ne, und bist gut eingedeckt und hast Querschnittsthemen und Managementaufgaben und. Und trotzdem denke ich, es ist naiv, du bist doch als Boss derjenige, der dann auch eine Kultur oder einen Ton setzt, so will ich das mal sagen.
Ja, du kannst ja einen Ton setzen und eine Kultur, aber du kommst aus dem Topf nicht raus. Ja, also du musst dich um dich dann am Ende Gutsherr bist. Also so ist es ja nicht. Du kannst ja mit jedem auf Du sein und nett und für alles und jeden die Tür offen halten, aber es ist nicht so, dass man sich zwangsläufig oder logischerweise auch mit dir dann oder die mit dir nicht teilt. Du bist nicht der Anknüpfpunkt für Freundschaft. Ja. Weil du bist der Chef. Und zwar nicht, weil du sein willst. Ich habe immer versucht, Leute zu finden, mit denen ich auf Augenhöhe arbeite. Und ich wollte nie Chef sein. Das war nie ein Ziel. Ich wollte nie anderen Leuten erklären, was sie zu tun haben. Ich wollte bestimmt andere für Ideen gewinnen und Leute finden, die daran mitarbeiten und Lust darauf haben und so weiter, weil man kann ja auch nicht alles alleine machen. Ganz bestimmt. Aber ich wollte nie Chef sein im Sinne von, ich habe das Sagen. Mhm. Ja, ich mag schon mitbestimmen und auch mit vorgeben, in welche Richtung es geht. Dafür muss ich aber nicht wirklich Chef sein.
Ja.
Und ich bin vielleicht auch aus einer gewissen unternehmerischen Naivität, könnte man ja vielleicht auch annehmen, auf jeden Fall in diese Situation geraten. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater aber in der baugleichen Situation, der hat ja auch gedacht, so er könnte irgendwie mit seinen Kollegen dann nach Feierabend noch musizieren und dann habe ich mal so einen Nebensatz mitgekriegt, ja, aber wenn Herr Mack nach Feierabend noch Geige spielen will, dann kann ich doch nicht Nein sagen. Mhm. Ja, bei jedem Freund hätte man wahrscheinlich gesagt, du Peter, heute Abend nicht. Aber wenn mein Vater gesagt hat, ja, nee, machen wir unbedingt, haben die gesagt, ja, ja, nee, toll, super. Und in Wirklichkeit haben die gedacht, boah, ich wäre lieber im Freibad, ne? So, also so war das ein bisschen, so habe ich es bei meinem Vater beobachtet, so habe ich es bei anderen gelernt, die ich in der Unternehmerrolle kenne und bei mir war es auch eben. Dann sagt man auch nicht, abends, wenn man, säße man dann meinetwegen mal bei einem Bier. Was für ein scheiß Job und so. Das sagst du doch nicht, weil du dann denkst, ja, wenn ich das vor Jens sage, dann mag ich dann nicht arbeiten und finde alles blöd und mache schlechte Stimmung. Also, du kriegst es nicht ehrlich zurückgespielt und in der Folge, weil man dann auch aufpassen muss, was man sagt, wird es dann so ein bisschen, wird's ein bisschen beklemmt und dann ist man auch ganz froh, dass Chefin nicht mit an Bord ist.
Ja, nochmal mit Blick auf unsere Überschrift aufräumen. Die Tatsache, du hast das vorhin erwähnt, dass da auch viel hochwertiges Zeug rumstand. Ihr habt eine Agentur gehabt mit Top-Hafenblick, also eine echte Adresse, alles hochwertig. Hat sowas auch eine Distanz geschafft? Also ist man da vielleicht als Kollegin oder Kollege dann auch ein bisschen ehrfürchtiger noch und dann noch eine große Agentur und dann macht das den Weg sozusagen zu dir als Chef noch weiter? Also hast du dich sozusagen auch mit Dingen umgeben, die Menschen auf Distanz halten?
Ja, ich habe uns da gehängt haben, auf jeden Fall mal nicht drauf geachtet, ob das im Sinne des Verständnisses wirklich eines jeden Mitarbeiters ist. Ne? Also weder bei der Auswahl von einem Firmenfahrzeug noch bei der Bestellung eines Konferenzraumtisches. Ne? Also ja. Das kann schon sein, dass das irgendwie Distanz schafft, aber ich habe ja gerade gesagt, bei meinem Vater, so wie ich es damals als Jugendliche erfahren habe, war es in dessen Architektur genauso und das war nicht in Hamburg, nicht am Hafen, sondern im kleinen, beschaulichen Quakenbrück und dann nochmal in ein paar anderen kleineren Büros dann vielleicht in Osnabrück oder in Emden-Leer oder wo auch immer er sich da umgetrieben hat, aber das war genau so.
Ich habe aber jetzt deutlich rausgehört,
übrigens, das, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist auch tatsächlich Teil des Aufräumens. Jetzt sitze ich mit Christian und Katharina zusammen und eben auch Sönke und im Wesentlichen. Und wir kennen uns, Sönke jetzt mal ein bisschen eingeschränkt, wir kennen uns halt sehr, sehr lange. Das ist ein anderes Verhältnis.
Ja, das glaube ich. Ich wollte gerade.
Vertrauteres Verhältnis.
Ja, ich wollte gerade sagen, also dieses Aufräumen, das ist jetzt für mich so die zentrale Erkenntnis, wenn du so erzählst, ist dann auch ein Aufräumen mit dieser Chefrolle, die du eigentlich nicht wolltest.
Genau.
Genau. Ja, ich finde, das klingt total stimmig und das hat mit Sicherheit eine Entsprechung. Also ich glaube, dass man über dieses sich dann von Dingen lösen, das hat, also mir geht es immer so, das hat auch was sehr Befreiendes und glaube, dass insgesamt ich immer mehr bemüht bin, Dinge zu reduzieren, weil mir das alles zu viel ist und aufräumen müssen und nicht mehr wissen, wo habe ich es hingetan und so. Also ich habe einen großen Drang, regelmäßig aufzuräumen und deswegen hat mich das heute auch so interessiert, was du so erzählst, wie ihr so vorgegangen seid. Und ich glaube aber, das hat eben, ich empfinde das eben immer auch als sehr reinigend und als sehr, ja, so Psychohygiene ist das auch, finde ich.
Stimmt, ist es wirklich. Ja. Du nimmst halt diese ganzen Sachen in die Hand und merkst dann, während du sie in der Hand hältst, dass du zu denen eigentlich nie wirklich eine Beziehung gehabt hast. Du hast mal irgendwann eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel für Gläser. Oh, und dann hast du die aus so einer Situation heraus dann einfach, ja gut, wenn da so viele Leute kommen, wir wollen eigene Gläser haben, dann können wir ja keine teuren Gläser kaufen, wenn wir jetzt einfach welche von Ikea, um mal wieder zu sagen. Und das war so ein Kompromiss, aber weil wir die irgendwann mal als Kompromiss von Ikea besorgt haben, haben wir in der Folge immer wieder diese Ikea-Gläser gehabt, aber wenn die eine bewusste Entscheidung gewesen wären von mir, hätte ich die nie bei Ikea gekauft, weil ich finde das komisch, dass hier Wasser aus dem Glas trinken, das im Grunde in jedem zweiten Haushalt steht. Ne?
Ja.
Das ist, war mir zu unbedacht. Also ich habe jetzt nichts gegen Ikea, wie ich jetzt vorhin schon sagte. Aber ich hätte mir dann andere Gläser vorgestellt. Weißt du, was ich meine? Und so stehst du dann vor Sachen und sagst dir so, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Und so geht es eigentlich dann mit vielen Sachen. Ja, dann sind sie halt weg.
auf dem Friedhof. Nun sind sie halt weg. Befreiungsschlag.
Oder wir stellen sie hier vor dem Atelier
vor Fenster. Zum Verschenken.
Genau. Und
ja,
es ist völlig irre, egal was wir hier. Ich auch in den Wochen, als wir noch gar nicht hier waren und ich aber schon aufgeräumt habe, tut es dort 2 Stunden was weg.
Ja, die Bedürftigkeit ist groß, keine Frage.
Extrem,
also
extrem.
Dinge nicht einfach wegschmeißen, sondern sie weggeben, ja, wenn genau. sie noch in Ordnung sind. Das finde ich immer, gibt auch ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. So und kontrastiert dann auch immer sehr schön den eigenen Reichtum, den man so hat. Ne?
Ja.
Was man alles im Überfluss hat und auch lange rumstehen hatte und man schon viel früher damit andere hätte glücklich machen können, so ein bisschen. Ne?
Worüber wir vorhin sprachen, da nochmal so ein kleiner Schwenk hin. Ich glaube ja, dass die Situation, in der wir sind, so wie sie sich gerade anfühlt, die ist genau richtig. Ja, ich war mir ja nicht so sicher, weil Veränderungen sind ja auch immer so ein bisschen schwierig und man kann sich zwar darauf einlassen, aber bis sie dann sich so durchgewirkt haben und man sich denen hingibt, das dauert ja ein bisschen. Habe ich ja gehabt, habe ich vorhin schon gesagt, dieses Trennen auch von Dingen, mit denen man sich da so eben so umkleiden. Aber jetzt so wie es ist, ist es gut und ich glaube, dass das auch einem größeren Plan eben folgt. Ne? Das glaube ich wirklich. Daran ist jetzt im Augenblick überhaupt nichts verkehrt und es fühlt sich so an, als hätte ich mir das auch genauso gewünscht. Also wenn ich ohne Druck diese Entscheidung hätte treffen wollen, hätte ich nicht gewusst, wie ich es hinkriege. Und die Rahmenbedingungen, auch diese Großwetterlage da draußen, die hat uns im Grunde, was das betrifft, auch gut. Also das ist zwar bedrohlich und schwierig und du weißt gar nicht, manchmal wann kommt wieder ein Auftrag um die Ecke und dann kommen plötzlich ganz viele. Aber hätten wir das, dieses Umfeld nicht, würden wir jetzt hier nicht. Ich finde das so, wie wir jetzt hier sitzen und uns auf uns selbst besinnen, finde ich genau richtig.
Ja, klasse.
Ja.
Das beantwortet eigentlich schon meine letzte Frage, zumindest die, die ich mir aufgeschrieben habe, nämlich wie lautet jetzt für dich aus dieser ganzen Aktion das große Learning? Oder vielleicht auch das kleine Learning?
Das ganz große Learning, und Jan, das hatten wir schon mal, und es ist das Allerwichtigste, dass du dich mit Leuten zusammentust, denen du Gutes tun willst. Also keine Kompromisse beim Faktor Mensch.
Ja.
Das ist das Learning. Und ich habe über viele Jahre oder Jahrzehnte echt dazu geneigt, mir Situationen auch schön zu finden. Ich habe Dinge tun wollen und habe dann gesagt, ja, da brauchst du aber Unterstützung. Dann habe ich mir den, der mir gegenüber saß, in der Situation auch einfach schön geguckt, habe gesagt, ja, das ist doch jetzt super. Ah ja, du kannst alles. Die richtigen Voraussetzungen mit dir möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und im Nachhinein hat ausgestellt, dass das aber anscheinend nur mir so ging.
Mm.
Und das hat also auch unter Bedrängnis bei uns wirklich auch, zumindest im Mitarbeiter, was die Mitarbeiter betrifft, hat bei uns auch Erdrutsche ausgelöst. Das sind frühe Sünden. Längst vorher irgendwann mal begangen habe, eben diese Nachlässigkeit. Und das ist mir dann auf die Füße. Und ich kann bei denen überhaupt auf mein Leben bezogen eigentlich nur sagen, dass Dinge, die mir irgendwann passiert sind mit irgendjemandem, die waren nicht ohne eindeutige Vorboten.
Aha.
Ich habe die nur nicht sehen wollen. Ich habe so ist doch alles super und es ging schon los. Freundschaften in der Kinderzeit und in der Jugend. Meine Mutter zu mir. Das ist doch nix. Und da bin ich abgegangen wie eine Rakete, weil ich gedacht, was erlaubt sich meine Mutter, dass sie sowas sagt. Nur, die kannte mich halt sehr gut und wusste das auch. Und ich habe einfach nicht hingehört. Das ist mein Leben, ich entscheide für mich selber und war schwerstens angepiekst und die hatte natürlich recht. War ich natürlich noch sauberer. dass sie auch noch recht hat. Nee, genau hinhören, ganz genau prüfen, nichts zu schnell machen und dann nur versuchen, mit den Leuten wirklich ungetrübt das Gefühl hat, das kann wirklich was sein.
Ja, Jens, Mensch.
Ja, Jan.
Das waren meine Fragen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zu diesem Thema Aufräumen, was ich nicht gefragt habe vielleicht?
Zum Thema Aufräumen?
Mhm. Praxistipps hast du uns einige mitgegeben.
Nicht alles anschaffen, am Ende brauchst du es echt nicht.
Ja.
Es ist überüberlegt dir das dreimal.
Ja, ne? genau.
Also so. Ja. Weil kann ja nicht sein, dass man irgendwie so auf dem Hof fährt. Also irgendwas muss man ja auf der Strecke verkehrt gemacht haben. Fortwährend.
Ja, manches überlebt sich auch, muss man ja auch sagen. Man darf sich ja auch jetzt nicht immer nur prügeln dafür, dass man so viel angehäuft hat. Das sind ja auch Dinge, die ihrer Zeit und einem Zeitgeist entspringen und bestimmten Phasen im Leben zuzuordnen sind. Und so kommt das dann halt, dass es irgendwann mal zu viel ist.
Also eine Sache, das ist auch noch ein ganz guter Tipp, aber das kommt jetzt nicht von mir, sondern ist auch etwas, was ich tatsächlich durch meine Eltern gelernt habe. Ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast mal gesagt. Meine Eltern, die haben ja irgendwie bei ihrer Hochzeit von meinen Großeltern Geld gekriegt, ne? Weil das war so quasi eine Art Mitgift.
Ja.
Und dann haben meine Großeltern so gedacht, davon kaufen die sich für die gute Stube. Hatten meine Eltern natürlich nicht, aber für die gute Stube einen Schrank und vielleicht ein Sofa und einen Sessel und dann noch ein schönes Bett und dann noch hier was und da was. Die dachten eigentlich, dass man mit diesem Geld, und das war viel Geld, so einen ganzen Hausstand irgendwie zusammenkauft. Ne?
Ja.
War deren feste Überzeugung, war eine wirklich stolze Summe Geld für so einen Eisenbahner. Und mein Vater und meine Mutter sind hingegangen, haben sich davon irgendwie ein französisches Bett, ich glaube von irgendeinem ziemlich prominenten so Möbelhersteller besorgt, dann irgendwie so Bauteile für so ein frei hängendes Wandregal und ein Eames-Chair, diesen Lounge-Chair mit Ottoman, also mit dieser Fußbank und dann irgendwie einen runden Tisch nochmal von Eames und dann noch irgendwie was von Eileen Gray oder so. So, das war alles. Und meine Großeltern waren schockiert. Die waren so schockiert, die konnten das gar nicht fassen. Was habt ihr euch denn alles? Und dann haben meine Eltern denen das gesagt, das haben die gar nicht verstanden. Also überhaupt nicht verstanden, weil das war ja nichts für das ganze Geld. Und für diesen Sessel, da hat irgendwie mein Vater mit meiner Mutter zusammen irgendwie, ich glaube, 2000 D-Mark ausgegeben mit Ottoman, also dieser Fußbank.
Ja.
Und weißt du, was der Witz ist? Diese Eames-Stühle, gebraucht, selbst gebraucht,
ja,
kosten ja 6.500 Euro heute. Und wenn du das neu anschaffen willst, bist du bei 10.
Ja.
Oder 11. So, und diese Sachen sind teilweise an meinen Bruder weitervererbt worden, an mich weitervererbt worden und haben einfach Bestand. Und du kannst in so ein Auktionshaus gehen mit diesen Möbeln von Anno dazumal, kannst du verkaufen, kriegst dafür richtig viel Geld. Weil die damals auch schon richtig tolle Qualität waren.
Und, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen, also, wenn man sich was
anschaut. Alles richtig gemacht.
Ja, wenn man sich was. Ja, finde ich schon.
In der Sache,
ja. Wenn man sich was kauft, kein Kompromiss. Also entweder man sagt, man macht das Billy, ne, à la Ikea, dann ist auch egal, ob es irgendwann mal in der Sperrmüllpresse landet, oder aber man macht es richtig, dann hat man es unter Umständen dann auch viele, viele, viele Jahre und der Wert bleibt möglicherweise stabil.
Ja, mein Schwiegervater pflegt immer zu sagen, ich bin zu arm, um mir was Billiges zu leisten.
Ja, das ist total richtig. Das ist total richtig.
Ja. Ich
kenne ja auch diese Familien, die im Laufe ihres Lebens fünfmal ihr Wohnzimmer einrichten, immer komplett neu. Und wenn du so Dinge hast, die sich gut durchvererben lassen, machst du das alle zwei Generationen dann einmal. Ne?
Hm. Ja, lieber Jens.
Ja.
Ich würde hier jetzt einfach mal aufhören. Wir haben jetzt ein gutes Stündchen geplaudert. Und
so
sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese Folge. Der große Clean-Up beim Mac-Up heute sozusagen.
Ja, genau.
Und ich darf ankündigen, wir haben nächstes Mal ein kleines Jubiläum, nämlich die 20. Folge. Und hast du dafür schon ein Stichwort parat? Irgendein Thema?
Weiß ich nicht. Bei uns stehen viele Sachen so an, die wir gerade machen. Und vielleicht gibt es ja aus dieser Richtung mal irgendwas zu berichten. Oder vielleicht machen wir nächstes Mal das Mikro auf und Christian sagt auch was.
Ja, oder ich komme mal wieder in die kleine, feine, neue Atelieragentur, Boutiqueagentur.
Gerne.
Und dann sehen wir uns da mal. Ja, also ganz liebe, herzliche Grüße an das Team, was dich umgibt.
Ja, mache ich.
Und ich sage herzlichen Dank und freue mich schon aufs nächste Mal, lieber Jens.
Ich auch. Bis dann, Jan.
Jo, ciao, ciao.